Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcasts. Ich freue mich, dass ich wieder mal Jürgen Stackmann, unseren Autobranchen-Experten, begrüßen darf. Servus Jürgen.
Danke Ralf, dass ich dabei sein kann.
Du bist ja immer schwer aktiv, das sieht man ja. Du hast ja da nicht nur an Universitäten, an Fachhochschulen, sondern eben auch sonst bist du ja immer sozusagen live dabei und kriegst damit eben jetzt sozusagen von der anderen Seite die Branche mit. Du hast vielleicht auch mal mehr Zeit oder die Zeit nutzt du und eben dann auch mehr sich mit der Branche zu beschäftigen. Deswegen gleich die erste Frage von mir. Das Jahr ist vorbei, wir haben jetzt Dezember. Wie hast du das empfunden, das ganze Jahr? Ist es so gekommen, wie erwartet?
Ja, ich glaube, im grundsätzlichen Rahmen her, glaube ich, entspricht es in etwa, glaube ich, unserer Erwartung, auch meiner jetzt vom Jahresanfang. Neuwagenmarkt ist ein Tick besser rausgekommen, als ich vermutet hätte, ehrlich gestanden, aber eben halt trotz allem in der Seitwärtsbewegung. Es manifestiert sich halt immer mehr, dass der Neuwagenmarkt in Deutschland unter der 3-Millionen-Schwelle wirklich jetzt festhängt. Lässt sich, glaube ich, auch gut erklären, dadurch, dass die Fahrzeuge so unglaublich teuer geworden sind in den letzten 5 Jahren, können sich viele Leute einfach neue Autos nicht leisten. Und dementsprechend steigt halt der Gebrauchtwagenmarkt wieder. Insofern sind es 2 korrespondierende Röhren. Der Gebrauchtwagenmarkt wird dieses Jahr irgendwo rauskommen bei 6,6 Millionen. Ein guter, stabiler Markt, glaube ich, auf den man auch in der Zukunft setzen kann. Und muss man sagen, auch für den Handel hat sich eben halt auch bewahrheitet, dass die Werkstatt, Service- und Teilebereich eben halt tatsächlich die stabilste Säule ist in ihrem Geschäft. Und die muss man jetzt im nächsten Jahr auch ausbauen. Ja, und die Panik bei den Herstellern nimmt zu, würde ich sagen. Ne? Das Jahr schlägt heftige Wellen, gerade bei den Herstellern. Also selbst die, wo man am Jahresanfang noch gedacht hätte, da wird wohl nichts passieren, wie bei Stellantis ist jetzt der Tavares gegangen. Großer Turmoil bei dem Rendite-King Stellantis. Und unsere deutschen Hersteller mit großen, sind immer Unterschieden, VW, Mercedes, BMW, sind zum Teil eben halt oder rutschen jetzt immer stärker in Krisenmodus rein. Ich würde sagen, mit der Ausnahme von BMW. BMW scheint zurzeit, ist immer eigentlich relativ gut dazustehen, auch technisch, auch in einem Marktauftritt. Ich glaube, die Renditeschwäche dieses Jahr ist im Wesentlichen getrieben durch das Bremsenproblem. Ne? Das ist nicht zu vergleichen mit den Problemen, die Daimler und auch VW gerade haben.
Das Bremsenproblem, da meinst du, dass eben da die Rückrufe in die Werkstatt gekommen sind, wo man...
Ganz genau, die konnten ja Fahrzeuge nicht ausliefern oder eben halt große Rückrufe, die Milliarden kosten inzwischen. Das hat ja jetzt das dritte Quartalsergebnis stark belastet bei BMW, aber es ist eben halt nicht in der Struktur ein Problem, wie es jetzt bei VW ist, wo eben halt die China-Profite einbrechen, die E-Mobilitätsprobleme, die wir jetzt in Deutschland und in Europa haben, dass Fabriken einfach nicht ausgelastet sind, weil die E-Mobilität nicht wirklich in die Traktion kommt. Das ist bei BMW nicht so, ist mal ausgeprägt.
Was ich immer interessant finde, ist, dass man ein Jahr vorher noch sich feiern lässt und die Renditen, die man da reinholt, eben entsprechend auch zelebriert. Und dann ein halbes, dreiviertel Jahr später plötzlich fängt man zum Heulen an. Da frage ich mich ja eigentlich, wie so Manager ticken. Ja, ich meine, das ist ja nicht so, dass es quasi aus heiterem Himmel kommt.
Wen meinst du jetzt speziell? Also ich glaube, tatsächlich muss man wirklich sehr stark unter den Herstellern unterscheiden. Also am extremsten ist das Beispiel mein Stellantis. Ne? Der war im letzten Jahr tatsächlich gefeierter Renditekönig überall. Hat ja auch angekündigt, dieses Jahr zweistellige Renditeziele erreichen zu können. Denen ist letztlich die US-Problematik auf den Fuß gefallen, weil eben halt ein großer Teil der Stellantis-Profits kommen aus den USA. Da ist es eingebrochen, weil die eben in der Struktur tatsächlich alles zerschlagen haben. Die haben ihre Beziehung zum Handel zerschlagen in den USA. Die Lieferanten haben nicht mitgespielt. Es gab große Streikwellen in den Fabriken. Das ist ihm letztlich auf den Fuß gefallen. War wahrscheinlich irgendwann zu erwarten. Ne? Wenn du über 4, 5, 6 Jahre lang in allen Dimensionen die Kosten runterklopfst, und letztlich auf Teufel komm raus Geschwindigkeit vor Qualität setzt, das ist ja ein bisschen mit der Stellantis-Prinzip gewesen, leiden eben halt vor allen Dingen deine Beziehungsebene, ne? Also intern zu den Mitarbeitern, aber vor allen Dingen extern zu dem wichtigen Bindeglied Handel. Das ist ihm jetzt auf den Fuß gefallen. Also die werden sich bei Stellantis neu sortieren. Bei VW ist es nichts, was überraschend sein kann. Also die Probleme wurden in den letzten Jahren größer, wurden in den letzten 2-3 Jahren noch zugekleistert, sage ich mal, über wirklich enorme Preissteigerungen, gerade im EU-Markt. Na, wir hatten ja extreme Preiserhöhungen jetzt gerade in der Nach-Covid-Zeit. Aber das ist halt vorbei. Du siehst halt jetzt bei den großen Herstellern, dass die Strukturprobleme ganz klar sichtbar werden. Na, die wurden eine Zeit lang noch nicht mal zugekleistert, aber sind jetzt nicht mehr zu übersehen. Und deswegen müssen die jetzt auch als Strukturproblem angegangen werden. Deswegen ist glaube ich, auch die erwartete Richtung bei VW ist, es wird ein heißes Jahr 2025, weil da geht es schon einen Tick um die Wurst. Ne? Die müssen gerade in der Kernmarke VW tatsächlich jetzt viele Strukturprobleme gerade rücken, damit sie in den nächsten Jahren und vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt tatsächlich international und global wettbewerbsfähig sein können. Ne? Da geht es jetzt wirklich um viel. Weil es fehlt einfach Umsatzströme, ne, aus der Welt und Profitströme aus der Welt, um die Probleme in Deutschland einfach zuzuschmieren. Das ist vorbei. Deswegen müssen die jetzt an das Thema ran. Ist unangenehm. Wird dich auch das Jahr hinweg, glaube ich, zumindest das erste Halbjahr, glaube ich, stark belasten, aber ist notwendig.
Es gibt ja immer einerseits die internen und die externen Probleme, wie du es gerade beschrieben hast. Intern, Stellantis eben US-Geschäft, darüber hinaus eben die Struktur, die zunächst mal natürlich zu hohen Renditen geführt hat, jetzt quasi fällt es ihnen auf die Füße. Man muss da sicher aufpassen. Bei Volkswagen, die Marke an sich hat ja nie gut verdient. Da waren ja immer die Renditen relativ schwach.
Ja, ich erinnere mich an die Zeit, als ich da zu VW, zur Kernmarke gekommen bin. Ich kam ja damals von Seat, war praktisch VW 2015, also vor der Dieselkrise immer noch, waren die, ich sag mal, im niedrigen 2%-Bereich. Ne? Also die Renditestärke wurde immer eigentlich über die Konzernzahl ein bisschen, zugedeckt. Ne? Das war das Schöne, dass eben halt der Konzernvorstand unter Winterkorn damals immer beide Marken, also die Marke führte und auch den Konzern. Wenn die über VW redeten, wusste man nie genau, reden die jetzt gerade über den Konzern oder über die Kernmarke. Also die Kernmarke war immer sehr schwach in der Rendite, hat sich wenig dran geändert. Die ist immer zwischenzeitlich so auf 4,5% gestiegen, 4,5, 4,6% und ist jetzt wieder runtergerauscht Richtung 2, wo es ja nicht immer war. Das Problem ist eben halt, wenn du es jetzt nicht wirklich attackierst, dann werden aus den plus 2 relativ schnell auch mal minus 3, minus 4. Es ist nicht unmöglich, dass die Kernmarke VW in die Verlustzone reitet, weil eben halt aus China, wo ein Großteil der globalen Profite herkam, aber auch die jetzt auch absehbar in den nächsten 2-3 Jahre einfach die Profitströme deutlich sinken. Und dann haben wir eben halt in Europa das Bild extrem hoher Investitionen und Ausgaben für die Umstellung in der Technik. Dazu gehören auch solche Themen wie die Batteriefabriken von PowerCo, die ja große Investitionen für Batterieinvestitionen bringen. Und eben halt im europäischen Kernmarkt viel zu wenig Neuwagen, die abgesetzt werden. Der europäische Markt ist 2 Millionen oder 2,2 Millionen niedriger als noch vor 3 Jahren, weil einfach ganz europäisch Neuwagen so teuer sind, dass sich viele Europäer die Autos einfach nicht mehr wirklich leisten können als Neuwagen. Deswegen ist, glaube ich, jetzt klar zu erkennen, dass eben halt, es ist kein kurzfristiger Turnaround sichtbar, der aus dem Markt sich erschließen lässt. Du musst jetzt tatsächlich in die Strukturen ran, um die Wettbewerbsfähigkeit für VW wieder mittel- und langfristig abzusichern. Deswegen ist der Kampf, der da jetzt im Norden abgeht, natürlich nicht angenehm für keinen der Parteien, natürlich auch nicht für die Betriebsräte, weil um die geht es natürlich persönlich um fast mehr. Ne? Da geht es um Jobs und Karrieren und auch Lebensmodelle. Aber letztlich musst du sagen, das Thema muss jetzt gelöst werden. Da geht es um die Werke und die Kapazität, die nicht ausgelastet ist. Aber es geht auch vor allen Dingen um massive Überstrukturierung in Wolfsburg. Zu viele Ingenieure, zu viele Leute im Stab, zu hohe Lohnkosten. Deswegen muss alles auch jetzt attackiert werden. Also es ist nichts überraschend, was da auf dem Tisch liegt.
Ja, ich wollte gerade sagen, was auf dem Tisch liegt, ist nicht überraschend, dass es so kommt. ist auch nicht überraschend. Ich meine, das mit China wissen wir, das ist alles nichts Neues. Hat man dann nicht früh genug darauf reagiert?
Ja, ich glaube, die Frage der Konsequenzen ist einfach zu gut gegangen. Deswegen sage ich, VW ist immer so ein bisschen auch das Synonym für das Deutschlandmodell. Wir sind halt in Deutschland jetzt am Peakpunkt unseres Wohlstands angekommen und merken jetzt, dass wir tatsächlich unser Geschäftsmodell in Deutschland, VW ist ein gutes Abbild für Deutschland, finde ich, einfach jetzt auch ändern müssen, um den Anschluss für die Zukunft zu erhalten. Natürlich hat man es versucht anzugehen. Ich war ja selbst 15 bis 20 dabei. Wir haben versucht, Strukturkosten zu senken, aber sind einfach, muss man sagen, an diesem berühmten VW-Weg, ne, dass man immer gemeinsam mit dem Betriebsrat versucht, Lösungen zu finden, sozialverträglicher Abbau, extrem überlegte Prozesse, um das sanft hinzuschaukeln. Am Ende steht aber unterm Strich, es ist praktisch im Personalbereich, in der Menge des eingesetzten Personals nichts passiert in Deutschland, es ist immer weiter hochgegangen. Und deswegen muss man jetzt sagen, sind einfach gemeinsame sozialverträgliche wird es immer sein, aber werden gemeinsame ruhige Wege jetzt nicht mehr gangbar sein. Der VW-Weg muss sich erneuern, muss ein Tick weit auch jetzt radikaler werden, damit Fortschritt erzielt. Ich glaube, man hat es immer wieder versucht, aber auch nicht radikal genug. Das ist also was, ne, wo ich selbst in der Reflexion sage, da waren wir in den 4, 5 Jahren, wo ich oben dabei war, aber auch nicht aggressiv genug in den Maßnahmen, um das wirklich hinzukriegen. Das hat immer noch geklappt, weil eben halt weltweit die Profitströme noch gestanden haben, aber die Profitströme sinken jetzt. Du kannst jetzt nicht mehr anders als richtig radikal, was heißt radikal, aber einfach konsequent wirklich die Themen angehen. Es ist die Zeit des netten Miteinanders ist da vorbei.
Ja, wenn es gut geht, dann tut man auch nicht gerade Dinge, die wehtun, das verstehe ich schon, oder wenn es einigermaßen gut geht, wobei natürlich alles absehbar in gewisser Weise war. Das China war klar, dass das weiterlaufen wird. Die Kostensituation ist bekannt. Aber man kann auch sagen, Volkswagen hat sich ja in Deutschland in dem Jahr sogar gesteigert. Und in Summe verkauft übrigens Volkswagen 8-mal mehr BEVs als Toyota. Muss man auch mal festhalten. Also ja, man muss halt an die Sachen ran, die da wirklich die Probleme bereiten, nämlich die Kosten.
Ja, ich glaube auch ein bisschen, dass das Wahrnehmungsproblem ist, dass VW ja tatsächlich den BEV-Weg verschlafen hat. Das wird in Deutschland oftmals jetzt in Talkrunden gerne mal hingelegt. Oh, die Deutschen haben alles verpennt. Ist meiner Meinung nach überhaupt faktisch nicht nachvollziehbar. Also VW ist weltweit Nummer 4 unter allen Konzernen im Bereich BEV und BEV-Absatz als Konzern mit VW als Kernmarke, auch als Lokomotive da für den BEV-Absatz. Ne? Es ist nach Tesla, nach BYD. Und jetzt ist, glaube ich, nicht Geely, sondern heißt der Chery, glaube ich, ist als Dritter da im Bund an VW vorbeigezogen. Aber ist es immer noch der viertgrößte Hersteller von Battery-Electric-Fahrzeugen. Jetzt hast du mal Toyota genannt, wahrscheinlich der langfristig erfolgreichste Konzern mit 2 Marken. Lexus, Toyota, im Absatz stabil über 10 Millionen, in allen Kontinenten stark. Ne? Die haben halt eine andere, einen geografischen Footprint, als ein VW hat. Die haben einen extrem starken Heimatmarkt in Japan, sind ganz gut aufgestellt in China, leiden da aber genauso wie VW. Ne? Die werden da aus dem Markt gedrängt, weil sie auch gar keine Elektroautos in China im Angebot haben. Also die werden dann noch stärker zur Seite geschoben, sind in Middle East Afrika stark, sind in Nordamerika extrem stark. Das heißt, sie haben geografisch einen viel größeren Footprint als VW. Aber muss man sagen, wenn ein großer Weltkonzern Elektro verschlafen hat, dann ist es Toyota. Die sind sehr spät dran. Die ersten Autos, die sie auf dem Markt hatten, waren auch einfach nicht gut. Insofern wird das Rennen, in der Elektromobilität für die jetzt auch ein spannenderer werden. Aber Toyota ist, muss man sagen, global schon ein hervorragend aufgestellter Konzern. Immer noch sehr, sehr gut.
Wobei, was das Thema verschlafen ist, das würde ich erstmal hinterfragen. Ich meine, wenn man mal sich anschaut, die Aufgaben, den CO2-Footprint für nächstes Jahr eben zu reduzieren, da steht Toyota trotz der angeblichen BEV-Schwäche gar nicht so schlecht da, weil die Hybrids eben da anscheinend gezündet haben.
Ja, wir sind halt die Hybridmarke Nummer 1. Deswegen sage ich, die haben ja vieles gut und richtig gemacht. Das war im VW-Konzern war das halt ein Technologieansatz, der einfach nicht kompatibel war mit der Art, VW zu denken. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, als wir immer wieder auch über die Notwendigkeit gesprochen haben, dass VW gerade in den kleinen Modellen, also Polo-Klasse, Golf-Klasse, in die Hybridmodelle einsteigt. Aber das war einfach mit dem technologischen Anspruch an Qualität, also wenn du ein Hybrid fährst, der verbraucht halt wenig, jault aber rum durch das Getriebe, CVT-Getriebe und so weiter. Das war unter Vico einfach nicht machbar. Der hat das gehasst, diese Technik. Also der fand das grausam. Ist manchmal so. Manchmal funktionieren Konzerne auch über Prioritätensetzung von oben. Ich muss sagen, auch in die Zeit von Winterkorn war ja so meine sehr erfolgreiche für den Konzern, bis auf das Ende dann mit der Dieselkrise, mit dem Dieselskandal. Aber ist halt so. Faktisch ist es so, VW hat sagen Hybrid einfach nie als einen Techniksatz angesehen, der für VW passt. Muss man jetzt mit leben. Deswegen muss VW viel mehr tun, als Toyota es tun muss. Also VW muss viel mehr Plug-in-Hybrids und E-Mobile in den Markt bringen. Trotz allem muss man ganz klar sagen, Toyota mochte auch nie Elektroautos. Ja, Toyota-Chefs haben Elektro einfach immer nie gemocht und nie gewollt. Die wollten eher Wasserstoff, das aber auch im Markt nicht zündet. Laufen jetzt natürlich in großen Märkten wie China, wo über 50% des Absatzes rein elektrisch sind. Und Plug-in-Hybrid laufen da hinterher und müssen einfach jetzt ein Catch-up-Game spielen auf Elektro. Ob die das wollen oder nicht, du wirst ohne Elektromobilität auch mit einer breiten Hybridpalette einfach die CO2-Flotten-Requirements weltweit nicht mehr schaffen. Also die müssen da hinterher, das ist das Rennen, das Toyota zu laufen hat. Ich würde sagen, das Rennen, das VW zu laufen hat, ist ein Tick anspruchsvoller.
E-Mobilität ist einfach eine einfachere Technik, das kann man, glaube ich, so festhalten. Man braucht weniger Leute, um eben ein Auto zu bauen. Das ist auch ein Fakt. Einerseits wirft man dann Volkswagen vor, was ja völliger Quatsch ist, dass man die E-Mobilität verschlafen hat. Gleichzeitig, je mehr E-Mobilität, umso weniger gibt's was zu tun. Also wie viele Werke muss jetzt Volkswagen zumachen? 2, 3?
Ja, ich sag mal, das hat mit den Werken nichts zu tun. Ne? Die Werke richten sich am Marktanteil multipliziert mit dem Gesamtmarkt ab. So, und da ist das Problem, dass der europäische und deutsche Gesamtmarkt halt seit 4, 5 Jahren nicht mehr wieder auf alte Höhen kommt. Ne? Der ist praktisch mit Covid eingekracht, deutlich unter die 3-Millionen-Grenze und kommt nicht weiter. Und ich glaube auch tatsächlich strukturell bleibt der da, weil eben halt die Neuwagenpaletten sich so verändert haben. Weniger Kleinwagen, viel teure Fahrzeuge. Viele Kunden können einfach neue Fahrzeuge sich nicht leisten, steigen halt jetzt um auf Gebrauchte. Deswegen wieder Gebrauchtmarkt ist so ein bisschen die korrespondierende Röhre, die jetzt wieder ansteigt im Markt. Das Problem von VW ist eher im Bereich Wertschöpfung innerhalb der Werke zu sehen. Ein Elektroauto baust du schneller. In den Komponentenwerken brauchst du weniger Leute für die Komponenten, die in so einem Elektroauto drin sind. Und die Ingenieure brauchen auch weniger Zeit, theoretisch zumindest, für das Design, für das Engineering von Elektroplattformen und Elektrofahrzeugen. So, das war eigentlich aus der Perspektive 2015. Na, wir hatten das ja, glaube ich, relativ vernünftig mal durchdacht. Im Rahmen des Wandels auch in unserer Gesellschaft, ne, dass die Babyboomer jetzt ausscheiden, nicht mehr genug junge Leute zurückkommen. Eigentlich sogar eigentlich eine Übung, wo du sagen kannst, das passt in die Zeit der Zukunft. Ne? Die Deutschen haben halt weniger Menschen, die in die aktive Wertschöpfung reingehen, perspektivisch zur Verfügung. Und das wird sich abbilden eben halt auch im Bild der Mitarbeiter, die VW beschäftigen wird in Deutschland. Jetzt kommt es aber eben halt doppelt schnell, weil die Einschläge kommen eben halt nicht nur aus der Technik, sondern auch aus dem rückläufigen Gesamtmarkt. Das führt zu einer Acceleration der Probleme. So, jetzt musst du praktisch alles parallel machen. Du hast eine Überkapazität in den Werken. Es gibt ein paar Werke in Deutschland, die sind eigentlich wirklich, muss man sagen, eigentlich überflüssig. Ne? Du musst immer noch vorstellen, VW baut immer noch Werkfahrzeuge in Dresden, in der Gläsernen Manufaktur. Das ist ein typisches Beispiel von Top-Wohlstandsverwahrlosung, sage ich mal. Da kannst du keine Autos bauen. Aber es geht jetzt halt auch um Osnabrück. Das Werk hat jetzt perspektivisch ab nächsten Jahr, glaube ich, keine Autos mehr oder übernächsten Jahres, die da gebaut werden. Also das ist ein Werk, was unter hohem Risiko ist. Und wenn du mal die beiden Werke dir anguckst, in Zwickau und in Emden, die stehen beide zur Hälfte leer. Also bräuchst du eigentlich einen Kapper von einem nicht mehr. Und deswegen ist das auch zur Disposition. Das wird sich wieder einen Tick nivellieren lassen, wenn der Gesamtmarkt mal für E-Mobilität richtig anzieht, dann ist die Kapazität wieder notwendig. Aber ich denke, tatsächlich ist es so, dass in der Summe ein Werk überflüssig ist. Also es ist ungefähr eine 200.000er Scheibe, die einfach zu viel im System ist gerade. Deswegen ist alles, glaube ich, was auf dem Tisch liegt, auch berechtigt auf dem Tisch. Aber es kommt eben halt dazu, und das wird eher weniger besprochen, dass eben halt natürlich gerade die großen Ingenieursstäbe in Wolfsburg, die ja Plattform bauen für den Konzern und früher für eigentlich alle Produkte auf der Welt das Engineering gemacht haben, einfach überdimensioniert sind. Viel von dem Engineering läuft jetzt in China über die Zusammenarbeit mit Xipeng und Horizon Robotics für die Softwaretechnik und Assistenzsystemtechnik in China und zukünftig auch mit Rivian in den USA. Und jedes Mal, wenn du in Joint Venture dich reingibst, um Arbeiten mit jemandem außerhalb Europas zu machen, brauchst du halt in Europa weniger Leute zu. Und deswegen ist der Druck halt jetzt gerade parallelisiert auf das gesamte System extrem hoch. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten passiert, aber ich rechne damit, dass der Arbeitskampf und auch die Verhandlungen extrem tough bleiben. Und muss man ehrlich auch sagen, aus der Perspektive Vorstand und auch aus der Perspektive Betriebsrat, beides berechtigt. Also ich glaube, wir müssen aber davon ausgehen, dass VW im ersten Halbjahr noch sehr, sehr schwierige Zeiten hat, bis es da mal zu echten Lösungen kommt. Wenn du mich fragst, wenn die zu früh zum Abschluss kommen, jetzt so irgendwie vor Weihnachten in der Kuschelecke, dann gehen die nicht tief genug. Wenn sie zu früh tatsächlich zu einer Lösung kommen, dann haben sie nicht tief genug gearbeitet, beide.
Du kennst ja die Parteien besser als manch anderer. Glaubst du, dass man sich einigen kann oder wird es wirklich auf einen großen Konflikt hinauslaufen?
Ja, zurzeit sind die noch sehr weit voneinander entfernt. Ich glaube, da sind das Problem sehen, tun sie inzwischen alle. Also ich habe aus meiner Zeit mit dem Betriebsrat, ich habe ja noch sehr viel mit Bernd Osterloh gearbeitet. Frau Cavallo war damals noch eher so in der zweiten Reihe des Betriebsrats da oben. Die sind extrem gut informiert. Die kennen sich in dem System Volkswagen wirklich hervorragend aus. Es ist aber ein sehr, sehr gut informiertes Netz. Ich glaube, die werden als Betriebsrat die Probleme genauso sehen. Wahrscheinlich wie der Vorstand, analytisch. Ich glaube, die fordern, was auch richtig ist, neben einem Struktur- und Kostenplan natürlich auch einen Zukunftsplan für die Marke weltweit. Also wie ist der Aufsatz, wenn es mal durch ist? Wovon wird VW wieder stark werden? Im Produkt, in der Technik, in der Zusammenarbeit? Ich glaube auch die Forderung von der Frau Cavallo, die Konzernsteuerung deutlich stringenter zu führen, ist richtig. VW ist eben halt nicht Stellantis, sondern VW lässt immer noch sehr viel Freiheiten in den einzelnen Marken, in der Technik. Das musst du, glaube ich, viel enger zusammenziehen, um auch hier Synergie rauszuziehen. Aber wir müssen immer sagen, was heißt Synergie? Synergie heißt, weniger Leute machen das Gleiche im Ergebnis. Das heißt, es gibt immer mehr Druck auf Personal in Deutschland. Ne? Sei es jetzt im Norden, dann in Wolfsburg in der Technikzentrale oder in Ingolstadt, das sind ja der zweite Plattformentwickler, oder bei Porsche. Also in der Summe musst du sagen, egal wie du es drehst und wendest, ist es zurzeit so, dass die Wertschöpfung in Deutschland unter massivem Druck steht und wahrscheinlich erstmal abnehmen muss, bevor sie dann auf Basis einer wieder erstarkten Konzernsubstanz wieder wachsen kann. Na, ich glaube, du kannst jetzt nicht erhalten und hoffen, dass es sich wieder von selbst füllt, das System. Das ist einfach nicht zeitgemäß und deswegen ist sind eben halt die Verhandlungen auch so tough, weil der Vorstand hat, glaube ich, sauber analysiert. Ich glaube, der Vorstand tritt berechtigt auch sehr hart auf zu dieser Phase, weil es auch, glaube ich, keine große Alternative für ihn gibt. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie lange es dauert, bis beide Seiten sich wieder auf einen gemeinsamen Blick, auch ausrichten können. Das wird eine Zeit lang dauern, weil es eben halt auch untypisch ist für VW. VW hat eigentlich immer dann hinter geschlossenen Türen zwischen Vorstand und Betriebsrat Lösungen gefunden, um weiterzukommen. Ich glaube, diesmal fällt das einfach schwer, sich vorzustellen. Das muss, glaube ich, ruckeln. Deswegen glaube ich schon, dass wir auch einen tatsächlichen Arbeitskampf noch sehen werden, einen richtig härteren.
Wie muss sich Audi künftig aufstellen? Ich meine, es ist ja die zweite Marke, die jetzt so nicht mehr so performt, wie man sich vielleicht gewünscht hätte.
Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Audi-Experte. Das ist eine der wenigen Marken, für die ich nicht gearbeitet habe im Konzern. Ich glaube, Audi hat einfach seinen eigenen Anspruch als Vorsprung durch Technik wirklich zum Teil vergessen und zum Teil auch den Anspruch nicht leben können. Ich glaube, der Göllner macht das schon ganz gut, dass er den Anspruch wieder in die Technik reinbringt und Effizienz fordert vom Konzern, höhere Geschwindigkeit. Aber selbst Audi ist sehr stark abhängig, wie zum Beispiel Daimler von China. Und die China-Zahlen sind dann auch vorbei. Die alten Premium-Marken leiden sehr stark darunter, dass die jüngeren Kunden in China Premium neu definieren für sich selbst und eben halt auch lokales Premium mögen. Für die ist Premium made in China, designed in China, Built in China inzwischen super sexy geworden. Und deswegen fallen auch europäischen Premium-Marken zurzeit mit großer Geschwindigkeit im Marktanteil. Das war eine Zeit, da hat man das Gefühl gehabt, Premium ist ein bisschen noch außen vor in China. Das löst sich gerade auf. Die Premium-Marken kommen alle parallel sehr stark unter Druck in China. Und deswegen, ich glaube, halte ich es zumindest mal für einen plausiblen Weg, den er gewählt hat für China, indem er mit der Psyche jetzt in eine Plattformentwicklung reingeht, um Geschwindigkeit zu bekommen und die Marke zu innovieren. Man wundert sich immer, dass jetzt da die auf dieser Basis der neuen Plattform mit der Psyche Modelle entstehen ohne die Ringe. Ja, so ist natürlich eigentlich aus Markenführungssicht fast nicht nachzuvollziehen. Ne? Die Ringe haben ja eigentlich alle die Substanz der Marke wirklich gelebt. Ne? Du hast die Ringe gesehen, hast eigentlich das gesamte Audi-Bild, ne? Hohe Qualität, technischer Anspruch und so weiter, das vor dir gesehen. Aber du musst sagen, die chinesischen Kunden sind halt anders. Die chinesischen jungen Kunden sind die vier Ringe auch ein Zeichen der älteren Generation, ihrer Eltern. Was die früher cool und sexy und Premium fanden, das wollen die halt nicht mehr. Und die jungen Kunden definieren praktisch die Zukunft des chinesischen Markts. Deswegen musst du an dieses Thema ran. Ob das jetzt mit dem Entfall der Ringe funktioniert oder nicht, mag ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, du musst dich auch als Premium-Marke bewegen. Ich halte es zumindest für eine plausible, gute Idee. Wir gucken immer nach Norden, Wolfsburg, und da ist das große Problem. Ich denke, Audi hat in der Struktur ähnliche Probleme wie VW. Ist einfach zu groß, zu fett, zu viel Kapazität. Suchen Sie jetzt, oder in Brüssel wird ja das erste Werk auch geschlossen. Ist ja das Gleiche passiert dort. Audi muss sich wieder fitten und wieder zum Jäger werden. Historisch war es so, dass Audi am stärksten war, als sie gejagt haben, ne? Als die noch hinter Daimler waren und hinter BMW waren und die beiden vor sich hergeschoben haben, da war Audi brillant. Seit sie es geschafft haben, eigentlich auf der gleichen Höhe zu sein, so um die im Volumen weltweit wie Daimler und BMW, haben sie eigentlich ihre Energie verloren. Das hat man jetzt in den letzten Jahren gemerkt. Da muss wieder Anschluss gefunden werden.
Auch Mercedes hat Renditeprobleme hat sicher nicht, aber doch nicht mehr da, wo man mal gewesen ist. Ist das nur eine Delle? Meinst du, dass die sogenannte Luxusstrategie aufgeht?
Ich glaube, Mercedes hat ein strukturell ähnliches Problem wie VW, darf man nicht ganz sehen. Ne? Sehr starke Abhängigkeit von China. Also es hat über 15 Jahre brillant funktioniert. Ne? Ich würde auch nicht mehr sagen, Abhängigkeit heißt immer nur als negativ, sondern die letzten 15 Jahre hat dieses System Deutschland und auch die großen Marken in Deutschland hervorragend davon gelebt und damit gelebt. Es ist halt nur vorbei. China verändert sich im Markt und Daimler wird seinen Weg vor allen Dingen über die Produktpolitik neu wählen. Ich halte das Daimler-Problem im Wesentlichen tatsächlich für eine Produktschwäche. Die erste Generation E-Fahrzeuge, diese EQS und die ganzen Modelle, sind einfach im Markt nicht gut angekommen, sowohl vom Design als auch von der technischen Reife. Und das trifft natürlich Mercedes in einer Luxusstrategie jetzt besonders stark. Luxus heißt natürlich, du positionierst dich über hohe Preise, damit du nicht für jedermann bist. Also wer Daimler fährt, kann sich es leisten im Markt. Das ist eigentlich immer das Thema Luxus. Aber du musst es natürlich auch untermauern mit wirklich brillanten, tollen Produkten in der Substanz und drunter. Und ich glaube, da ist Daimler noch nicht. Die müssen daran noch arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der ID-Familie von VW. Die war sicherlich im Design-Approach nicht so stark, wie man es von VW eigentlich gewohnt war. Also von der Qualität des Designs und auch von der Qualität der Materialien. So was Ähnliches sehe ich bei Daimler. Die müssen vor allen Dingen ihre E-Modelle, also diese EQ-Serien oder die ganzen E-Modelle, glaube ich, neu und stärker aufsetzen, vor allem auch wieder im Design für Daimler, um da voranzukommen. Aber wenn du jetzt die Stufe siehst, VW, Audi, Mercedes, würde ich sagen, gleiches Boot, gleicher Grundthematik, also hohe Strukturkosten und Revenues weltweit, die einbrechen. BMW sehe ich etwas anders aufgestellt. Die haben damals eben halt nicht eine Electric-Only-Strategie gewählt, sondern eine Mischplattform-Strategie. Die bewährt sich zurzeit im Markt, ne? Zumindest jetzt in dieser Periode. Und ich glaube auch, dass das Design von BMW einfach charaktervoller geblieben ist, stärker geblieben ist, als das der beiden anderen Marken. Also ich sehe die nicht gleich, aber Mercedes und VW doch vergleichbar.
Nun wollte ja Mercedes auch sehr intensiv, dafür haben sie ja auch die echte Agentur eingeführt, den Direktvertrieb übers Internet forcieren, aber das scheint ja doch ein Rohrkrepierer zu sein.
Ja, ich weiß nicht, Rohrkrepierer würde ich es nicht nennen. Ich glaube, es war damals sehr, sehr stark von dem Leitstern, Leitbild Tesla abgeleitet. Ja, wir haben ja alle als Wettbewerber von Tesla, ich glaube, anders als viele Journalisten das vermuten, Tesla extrem ernst genommen, auch in seinem Vertriebsaufsatz. Und da muss sagen, der Tesla-Aufsatz im Vertrieb ist eine Zeit lang wirklich, hat gut funktioniert. Das war eine Direct-Sales-Marke, eigentlich ohne große Vertriebsstruktur. Unten drunter, die erste große Wachstumswelle von Tesla hervorragend getragen hat, lag aber eben halt daran, dass auch Elon Musk Tesla war und viele Leute halt Elon hinterhergelaufen sind in seinem Anspruch, den Mars zu begrünen und der Welt zu helfen. Also alle Innovatoren und Early Adopters sind eigentlich Tesla gefolgt. Die fanden das natürlich auch cool, online zu kaufen oder eben halt in seinen Schauräumen den gleichen Prozess zu machen. Das ist ja wirklich wie Online-Sales. Das hat sich aber eben halt für alle anderen Marken nicht bewährt. Also alle Marken, die Tesla gefolgt sind in ein Direct-Sales-Modell, guckt ihr Polestar an, guckt ihr NIO an, scheitern jetzt am Vertrieb, nicht an ihren Produkten. Die Produkte sind alle okay, aber der Vertriebsaufsatz funktioniert überhaupt nicht, weil eben halt das Grundprinzip von Direct Sales ist, dass ich Pull generiere. Kunden kommen und wollen meine Ware haben. Wenn das nicht ausreichend passiert, habe ich einfach kein Druckmittel in der Hand, um mit einem aktiven Handel Kunden zu suchen. Na, ich muss warten, dass sie kommen. Und das ist Tesla gelungen, keinem anderen tatsächlich soweit. So, und die Agentur, die ja gewählt worden ist, als ich sag mal, der eigentliche, nicht der einzige Ansatz, Vertriebsansatz, um aus einem ein starkes etabliertes Handelsnetz einzubinden, also die Stärke zu erhalten und trotzdem eine Führung von nationalem Preis zu erreichen, dann in der Spitze eben halt auch tatsächlich online vermarktbar fähig zu werden, hat halt, ich sag mal, auf einem Stück Papier, auch in der Theorie, ich war ja selbst dabei, sehr gut geklungen, aber bewahrheitet sich in der Realität nicht. Also Direct Sales, gerade in Deutschland, funktioniert ein bisschen bei Tesla an sich, sonst im Autobereich Neuwagen eigentlich überhaupt nicht. Also die Kunden wollen nicht zu Hause auf dem Sofa ihre Gehaltschecks hochladen für die Finanzierung. Die geben es halt dann doch lieber dem Verkäufer vor Ort und sagen, so, hier sind meine letzten drei Auszüge. Das machen die halt nicht online. Insofern würde ich sagen, es ist ein großes Experiment, wir sagen, im Kollektiv aller Hersteller geboren aus einer Zeit, wo die Technikumstellung bevorstand, extremer Druck auf Kosten da war, um die Kosten runterzuziehen. Aber im Markt hat er sich nicht wirklich bewährt.
Noch ein Wort zum deutschen Markt. Wir stellen fest, wir liegen unter 3 Millionen. Wir waren immer früher drüber. Jetzt sagst du, das hängt damit zusammen, weil die Preise eben auch deutlich gestiegen sind, was sie ja auch sind, da brauchen wir drüber reden. Ist dann trotzdem ein Bedarf da von 3,2, 3,3 oder kommt man da gar nicht mehr hin?
Ja, ich bin ja normalerweise Optimist, was den deutschen Gesamtmarkt angeht, auch den europäischen eigentlich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass diese 2,8 Millionen eher die Obergrenze sind. Ich rechne jetzt fürs nächste Jahr ehrlich gestanden sogar noch mit weniger. Liegt ein bisschen daran, dass das Jahr sehr stark fremdbestimmt wird durch die CO2-Flottenziele aus Europa und auch eine Bundesregierung, die sich erst wieder finden muss, ob sie noch irgendwie in den deutschen Markt eingreifen will oder nicht. Es hat mehrere Gründe, dass der Markt begrenzt ist. Das eine ist natürlich, wenn du mal die Fahrzeugsegmente anguckst, die im Angebot sind, viele Hersteller haben sich aus den ganz kleinen Klassen zurückgezogen. Es gibt keinen Up mehr. Es gibt wenig, wirklich kleine Fahrzeuge, so um die 15.000 findest du eigentlich nicht mehr. Das sind jetzt eher Fahrzeuge, die aus diesen, ich sag mal, kleinen E-Autos rauskommen, die liegen alle so unter der 20, ne? Die aber keine Pkw sind in der Zulassung, sondern eher, ich sag mal, abgedeckte Motorräder, also das ist eher eine andere Fahrzeugklasse, die wir definiert haben. Die Preise sind extrem angestiegen in jedem Segment. Du kriegst ja keinen Golf vernünftig mehr unter 30.000 Euro, kein Polo mehr eigentlich richtig unter 20.000 Euro. Das waren alles Fahrzeuge, die vor 6-7 Jahren 13.000, 14.000 Euro mal gekostet haben, so ein Polo. Das ist einfach ein unglaublicher Sprung. Dann haben wir als zweiten Effekt, dass eben halt die klassischen Hatches, also Polo-Golf-Klasse, ersetzt werden durch die SUVs, die wiederum dann 3.000, 4.000 Euro mehr kosten im Klassensprung. Also Preis und Segmentierung spielt eine große Rolle. Und dann haben wir natürlich auch den großen Effekt, dass Deutschland ein hochsaturierter Markt ist. Wir haben in Deutschland 43 Millionen Haushalte und 48 Millionen Pkw. Und 10 Millionen Haushalte haben gar kein Auto. Das heißt, im Schnitt liegen wir jetzt pro Haushalt schon bei 1,4, 1,5 Pkw. Die stehen eh alle rum. Und ich glaube nicht, dass die Leute einfach noch mehr Autos brauchen. Es gibt einen Grundbedarf an Mobilität, logischerweise. Das Pkw ist mit Abstand die Form von Mobilität, die die meiste Leistung, also Leistung im Personenkilometerbereich in Deutschland bewegt, auch stabil so läuft. Aber ich sehe nicht, dass es wieder einen Bedarf gibt von 3,4, 3,5 Millionen neuen Pkw. Das kann mal kommen in so einer Wahnsinnsaktion wie Verschrottungsprämie, von der ich hoffe, dass sie nicht kommt, aber man weiß ja nie in der Politik, dann kann sowas mal kurzfristig wieder passieren. Aber eigentlich ist der deutsche Markt inzwischen mit 2,8 sehr, sehr gut, sehr gut bedient und der europäische liegt irgendwo bei 12,5. So ist das.
Gut, man könnte auch sagen, dass die Fahrzeuge, die Haltedauer wird ja immer länger, also wäre schon ein Bedarf an Ersatz da. Aber der wird dann eben allein aufgrund der Preise nicht erfüllt.
Ja, ich denke mal, der Trend in den letzten Jahren war, dass viele Privatkunden ja ausgewichen sind auf Handelszulassungen, Dienstwagen und solche Geschichten, also eigentlich nicht mehr Neuwagen. Die nehmen den ersten Hit der Neuwagenpreisabschläge einfach gar nicht mit. Wir sehen ja jetzt, dass die Gebrauchtwagen-Trade-Volumen jedes Jahr wieder steigen. Wir sind jetzt wieder dieses Jahr bei 6,7 Millionen, wenn wir rauskommen dieses Jahr. Ich rechne damit, dass wir auch nächstes Jahr wieder Richtung 7 Millionen laufen können im Gebrauchtwagenbereich. Mobilität per se wird benötigt. Aber die Fahrzeuge halten länger. Das sehen wir am gesamten Fuhrpark. Wir haben einen alternden Fuhrpark. Kilometerleistung ist relativ stabil pro Fahrzeug. Also Deutsche brauchen Autos, aber sie brauchen nicht mehr zwingend neue Autos. Sie finden es, glaube ich, genauso gut, einen 2-3 Jahre alten Dienstwagen zu kaufen, der ja in der Regel in der Qualität noch fast Neuwagenqualität hat. Es gibt inzwischen Zusatzgarantien, die auch die Garantie noch weiter verlängern. Also ich glaube, in der Summe, Autos werden gebraucht, auch für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, es verschiebt sich immer stärker aus dem Neuwagen in den Gebrauchtwagen rein.
Deine Prognose ist weniger als 2024 im Neuwagengeschäft?
Ja, ich gehe davon aus, dass es weniger werden, aus zwei Gründen. Der Hauptgrund ist letztlich die EU-Flottenvorgabe. Die Hersteller sind gezwungen, im nächsten Jahr deutlich mehr Steckerfahrzeuge in den Markt zu bringen als in diesem Jahr. Auch hier wiederum ist es so in der Struktur des Konzerns ein bisschen zu Hause. VW als Konzern muss praktisch die Quote fast verdoppeln. Na, die müssen fast doppelt so viel Plug-in Hybrids und E-Mobile in den Markt bringen wie in Europa, also nicht nur in Deutschland, wie in diesem Jahr, einfach um die Strafzahlung zu vermeiden. Und wenn man sich mal vorstellt, weil man versteht ja nicht, wie viele Strafzahlungen das sind, das ist praktisch der gesamte Profit. Also wenn du den gleichen Mix verkaufst wie dieses Jahr, wird der ganze Profit an Europa überwiesen. So ist eigentlich die Risikolage jetzt so. Und ich glaube, wie werden die Hersteller reagieren? Ich glaube, die werden massiv versuchen, jetzt im ersten Quartal so eine Art Fast-Start zu machen und versuchen, die E-Quote wirklich schnell in den Markt reinzubringen durch attraktive Leasingraten und Konditionen. Das ist aber eben halt ein Mixproblem. Also die E-Mobilität wird viel stärker gefördert als die Verbrennertechnologie. Und sie werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres, werden wir sehen, dass die Verbrenner sogar teurer werden. Ich glaube, das gibt Preiserhöhungen für die Verbrenner, weil irgendwo muss der Profit ja noch herkommen. Also wenn die jetzt auf mal 4.000, 5.000 Euro drauflegen müssen für jedes E-Auto, bleibt von Profit nicht mehr viel über, gerade in Volumensegmenten. Ja, das werden die versuchen, durch Profitabilitätserhöhung in den Verbrennern rauszuholen und auch einen Steuerungseffekt zu haben. Also die Verbrenner verteuern, die Mobilität günstiger machen, einfach um ihren Mix hinzukriegen. Nur in der Summe beflügelt das nicht den Markt, es beflügelt den Mix, den Vertriebsmix, den du im Markt siehst. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird im nächsten Jahr so ein Stotterjahr werden. Also die viele Hersteller, die große Aufgaben haben im Mix, werden eher so einen Stotterlauf haben. Also mal Verbrenner bremsen, mal Verbrenner wieder beschleunigen, je nachdem, was die gerade sehen. Wie gesagt, BMW hat die beste Ausgangslage, Stellantis wahrscheinlich auch, weil die jetzt mit Leapmotor eine Marke in die Hand bekommen haben, die den praktisch Zero Emissions preisgünstig in Europa bieten kann. Aber ich glaube, Daimler und VW haben die relativ größten Probleme, viele Importeure auch, ne? Viele kleine asiatische Importeure haben einmal nur ein E-Auto, die müssen also massiv da reingehen. Und deswegen glaube ich, es wird ein unrundes Jahr im Neuwagenbereich. Die Schlüssel zur Aufhebung der Unrundung hat einmal die EU, indem sie vielleicht im Frühjahr irgendwann sagt, wir setzen die Strafzahlung aus. Also wenn ich jetzt Regulator wäre in Europa, würde ich einfach die Strafzahlung aussetzen. Das wäre das Einfachste, dann würde die Regularien stehen lassen, mal sagen, nee, dieses Jahr auf Basis der schlechten Wirtschaftslage braucht ihr keine Strafen zu zahlen. Das könnte ich mir vorstellen, das passiert. Aber es passiert halt nicht im 1. Januar, das passiert irgendwann zweites Quartal. So lange wird es dauern, bis es kommt. Und bis in Deutschland irgendein Impuls kommt durch die Regierung, ist es eh irgendwo zweites Quartal. Also deswegen sage ich, das Jahr läuft schon sehr weit, bevor da externe Impulse kommen können. Deswegen erwarte ich für den Neuwagenbereich im nächsten Jahr eher größere Schwierigkeiten. Deswegen sinkende Volumen. Ich erwarte aber eben halt auch, dass weil der Neuwagenbereich unter weiteren Stotterdruck gerät, dass die Gebrauchtwagen weiter steigen, weil die Kunden einfach wissen beim Gebrauchtwagen, welches Auto steht da, wie teuer ist der, ich kann ihn sofort abholen, sofort zulassen. So die sichere Variante für Kunden, nächstes Jahr reinzugehen. Also ich rechne mit steigenden Gebrauchtwagenvolumen und weiterer Senkung von Neuwagen.
Was müsste denn die Regierung machen, um die Autoindustrie wieder richtig auf die Spur zu bringen?
Ja, ich hoffe, dass sie nicht das tut, was sie gerne tut, also populistisch irgendwelche Abwrackprämien machen. Das ist alles nichts, was die Industrie tatsächlich langfristig braucht. Es gibt logischerweise ein Bündel für langfristige Maßnahmen. Dazu gehört günstiger Strom langfristig gesehen. Es hält gerade für die Transformation einfach jetzt tatsächlich mal eine extreme Beschleunigung vom Aufbau von Ladeinfrastruktur. Diese ganzen Themen, die müssen endlich mal konsequent durchgesetzt werden in Deutschland, damit da was passiert. Das hilft der Industrie wirklich, ja, Themen voranzubringen. Ich glaube trotz allem, dass die einfach aus politischem Druck irgendwas tun werden, um ein Zeichen zu setzen im Markt. Es wird also irgendeine Einführung geben von einer Unterstützung für E-Mobilität. Davon gehe ich mal fest aus. Ich hoffe, dass sie nicht wieder mit Prämien agieren, sondern vielleicht sich ein paar Modelle Europas sich mal angucken. Norwegen macht das, indem sie eben halt Mehrwertsteuersätze anders ansetzen. Also Themen, die eigentlich eher dann auch restwertschonender sind für die nächsten Jahre. Oder in Frankreich gab es ein Modell über Finanzierung, günstigere Finanzierung für E-Mobilität. Also es gibt, glaube ich, mehrere Wege zum Ziel. Ich rechne damit, also wenn die Regierung was machen will, dann wird sie irgendwas tun, um die E-Mobilität im Mix zu fördern. Und ich hoffe, dass sie intelligenter vorgehen, als ein Strohfeuer zu zünden durch irgendeine Abwrackprämie oder irgendeinen Blödsinn. Also ich denke mir tatsächlich, sollte man tatsächlich versuchen, etwas in den Markt zu bringen, was berechenbar ist, was mittelfristig läuft, also nicht nur ein paar Monate, sondern die nächsten 3-4 Jahre, so eine Legislaturperiode, für Kunden berechenbar ist und auch für die Hersteller berechenbar ist. Das ist das, was ich mir erhoffe. Aber die Weisheit ist ja nicht der Politik immer gegeben.
Nun hat ja vor einigen Tagen Marco Schubert für den VW-Konzern angekündigt, dass man die Agentur, also die unechte Agentur, überprüfen wird. Das läuft doch daraus hinaus, dass sie abgeschafft wird zunächst mal.
Ja, ich denke, wir sind, glaube ich, analytisch an dem Punkt angekommen, wo ich vorhin auch gesagt habe, nicht? Die Versprechen, die man sich mit der Agentur gemacht hat, sind so nicht eingetreten. Die großen Kostenersparnisse kommen nicht, weil die Finanzierungskosten halt hochgegangen sind. Die Vorführwagenproblematik kostet viel, viel Geld, weil Vorführwagen nicht nur teuer sind, sondern jetzt in neuen Systemen weniger genutzt werden, weil die Händler immer sagen, es ist ja nicht mein Auto, ja, gehört dem Werk, kümmert sich da nicht wirklich drum. Und ich glaube, die erste große Erkenntnis ist, ein Konzern, eine Marke mit zwei Vertriebssystemen läuft auch aus Kunden und das handelt sich nicht optimal, zumal eben halt die E-Mobile sich nicht wachsen in diesem System. Als wir das 2020 in den Markt gebracht haben, war natürlich die Annahme, dass jetzt 2025 die E-Mobilität bereits einen Mix hat von 35-40%, also fast die Hälfte vom Vertriebsvolumen ausmacht. Dann wäre es relevant. Aber wir stecken fest bei den 13%. Und aus Handelssicht verstehe ich total, wenn ein Händler 85% der Ware selbst noch kauft, also die guten GTIs und Verbrennermodelle halt, dann kümmert er sich mit seiner Mannschaft zunächst mal darum, weil es seine Autos sind auf seiner Rechnung. Und die Autos, die dort stehen, die einfach dem Werk gehören, haben nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Modelle mit Verbrennermotor. Insofern glaube ich, ist es richtig, dass die jetzt sagen, es war den Versuch sicherlich wert, wir haben viel gelernt, aber es ist in Zeichen hohen Druckes, wo die Nachfrage nicht zu hoch ist, nicht das richtige Betriebsmodell für den Vertrieb. Und wir müssen aus der Nummer raus. Wie sie jetzt rauskommen, wird sich zeigen. Natürlich wollen die nicht zurück in den alten Vertrag, also mit ganz hohen Margen, weil der Margendruck ist ja nach wie vor hoch. Die müssen zusehen, dass sie ihre Vertriebskosten runterkriegen. Wenn wir jetzt mal den Konzern angucken, das Modell, das Skoda entwickelt hat, für ihre E-Autos, sind ungefähr ein Margensatz von 12-13%. Ich denke, das wäre so ein Satz, mit dem auch der Hersteller leben könnte, in der Summe, also im Handelsgeschäft. Aber VW wird sicherlich auch versuchen, die Marge für die Verbrenner runterzubringen. Also insofern, das wird eine lustige Verhandlung noch. Aber ich halte es tatsächlich, obwohl ich sicherlich zu der Generation gehört habe, die das Agenturmodell mit in den Markt gebracht haben, für absolut richtig zum jetzigen Zeitpunkt das Thema auch dann wieder zu beenden. Hat sich nicht bewährt und da musst du raus aus der Nummer. Hilft nichts, also an Sachen festzuhalten, die dich nicht wirklich im Markt weiterbringen.
Ja. Ja, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Ist schon klar. Stellt sich die Frage, aber langfristig glaubst du schon an die echte Agentur?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die echte Agentur sich durchsetzen wird bei den Premium-Marken, zum Geschäftsmodell Premium, also Luxus, ne? Teuer zu sein, exklusiv zu sein, passt das auch eher. Also ich glaube, dass BMW und Mercedes das echte Agenturthema als komplette Marke auch einführen und durchhalten werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Audi den Weg nachgehen kann, weil Audi so ein bisschen im Niemandsland hängt gerade. Sie sind halt nicht die starke Premium-Marke, die sie mal waren, sind ein bisschen gebunden auch vom Vertriebsnetz her an das Netz des Konzerns. Also Audi gehörte eigentlich in die Liga, wo ich sagen würde, da könnte eine echte Agentur passen. Aber im jetzigen Umfeld, eine echte Agentur heißt, alle Fahrzeuge im Vertrieb, alle Lagerfahrzeuge hängen auf der Bilanz des Herstellers. Das kostet unglaublich viel Cashflow und auch dann Verzinsungskosten. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Konzern das darstellen kann zum jetzigen Zeitpunkt. Also es könnte auch aus der reinen Finanzlogik dazu kommen, dass eine echte Agentur für Audi gar nicht mehr machbar ist, weil es einfach zu teuer ist und zu viel Cash bindet.
Also Rückkehr zum Vertragshändlersystem bei allen Marken bis auf Cupra. Und dann werden wir sehen, wie sich der Vertrieb in Zukunft entwickelt. Ist das so quasi dein Statement?
Genau, ja, Cupra müssen wir mal schauen. Wir sind noch drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch dabei bleiben wollen. Ich glaube, Cupra hat bis jetzt sehr stark mit dem Handelsnetz gelebt, also vom Handelsnetz gelebt. Ne? Die Cupra-Händler lieben ja ihre Marke und stehen da total hinter. Mal gucken, ob das in der Agentur dieses gleiche Momentum erhält oder ob die nicht auch dann wie VW oder VWN oder Skoda wieder eher Tendenz haben, rauszugehen. Was wir im nächsten Jahr sehen werden, dass ein paar neue Newcomer dazukommen. Eine Marke wie Polestar, die bis jetzt Direct Sales gemacht hat. Die werden nicht in reines Handelsgeschäft zurückgehen. Das würde mich wundern. Ich glaube, die gehen eher den Weg, ich sag mal, Richtung Handel über ein Agenturmodell, wie es auch MG ja gemacht hat in dem ersten Jahr. Also Polestar könnte als Agentur Newcomer dazukommen. Auch NIO führt da jetzt irgendwie Submarken ein, die sie auch sicherlich nicht wieder in ihren Glaspalästen ausstellen, sondern wahrscheinlich eine Agentur mit Handelspartnern unterbringen können. Also es gehen ein paar Marken jetzt raus. Es könnte aber auch angehen, dass ein paar neue wieder einsteigen. Dann aus der anderen Richtung, die kommen aus Direct Sales, wollen Richtung Handel gehen. Ja. Also ich denke mir, das Momentum für die Agentur, gerade für Volumenmarken, hat sich eigentlich erledigt. Das geht wieder zurück Richtung klassisches Handels-Franchise-System.
Lieber Jürgen Starkmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.